Stura im Gespräch.
Ja, ihr hört das Studierendenmagazin bei Radio Korax und hier kommen wir jetzt zu unserer regelmäßigen monatlichen Rubrik, nämlich dem Stura im Gespräch. Wir begrüßen jetzt bei uns hier im Studio Anton. Ja, Anton, wir haben letzten Monat schon mal mit dir gesprochen. Da warst du gerade ganz frisch gewählt als Stura-Vorsitzender. Jetzt bist du seit einem Monat Sprecher. Was hast du seitdem bisher gemacht? Was ist passiert in dem einen Monat?
Ja, also es ist unfassbar viel passiert tatsächlich. Also es sind einfach super spannende Zeiten gerade. Wir haben diese Corona-Pandemie, die wütet, wo die Zahlen jetzt wieder steigen, wo wir natürlich auch als Stura irgendwie schauen müssen, wie gehen wir damit um. Wir haben die Kürzungsdebatte, die fortschreitet, die ein unfassbar präsentes Thema ist und jetzt auch nochmal, je näher das Ganze rückt, präsenter wird. Dann haben wir natürlich auch die klassischen internen Themen, ob das jetzt das normale Tagesgeschäft wäre, wie Ausschreibungen oder interne Sachen zu klären. Oder natürlich auch irgendwie mit den anderen SprecherInnen sich abzuklären, wie, was tun wir jetzt eigentlich? Und haben uns dann natürlich mit der Debatte um den Arbeitskreis Antifa auch eine sehr komplexe inhaltliche Debatte selber ans Bein gebunden so. Also was heißt selber ans Bein gebunden? Es kam halt der Antrag und wir mussten irgendwie damit umgehen. Das wurde dann so ein bisschen verstärkt, dass meine Co-Vorsitzende Luise jetzt auch die letzten 2 Wochen leider in Quarantäne war und wir da erstmal schauen mussten, okay, wie koordinieren wir das überhaupt, wenn irgendwie einer von uns krank oder in Quarantäne ausfällt. Genau, also es war ein sehr spannender, ereignisreicher erster Monat.
Ja, schön, dass du es alles ansprichst. Das sind tatsächlich alle unsere Themen, die wir heute mit dir besprechen wollen. Und gehen wir als erstes mal heute ans, dann haben wir es gleich weg, wenigstens das Thema auf Corona ein. In den letzten paar Wochen ist es ja, hast du schon angesprochen, sehr rapide gestiegen, die Corona-Fallzahlen. Und jetzt nach mehreren Mails vom Rektorat ist so der Grundtenor immer noch, Präsenz geht weiter. Aber was sagst du, was sagt der Stura? Ist Präsenzlehre bei einer Inzidenz mittlerweile bei über 600, glaube ich, überhaupt noch sinnvoll?
Ja, also die Position vom Stura ist da relativ klar, dass indem wir sagen, okay, eine reine Präsenzlehre ist insofern nicht mehr sinnvoll, als dass dann Studierende, die halt zu Hause bleiben wollen, entweder aus Selbstschutz oder halt zu Hause bleiben müssen, weil sie in Quarantäne müssen, einfach total benachteiligt werden im Studium, wenn es keine entsprechenden Online-Angebote gibt. Natürlich ist es auch so, dass wir irgendwie den Willen des Rektorats irgendwo nachvollziehen können, zu sagen, die Uni soll so lange wie möglich offen bleiben, aber dennoch häufen sich jetzt die Anfragen bei uns von Studierenden, die sagen, ich traue mich nicht mehr in die Universität, aber ich muss, weil es gibt keine Online-Angebote in den Vorlesungen. Weswegen wir auch gestern einen offenen Brief verabschiedet haben, der wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen vom Studierendenrat und wird auch die nächsten Tage veröffentlicht werden, wo wir ganz klar fordern, okay, es muss jetzt hybride Veranstaltungen geben und zwar einheitlich und wo das halt nicht möglich ist, da müssen wir halt zurück in eine Online-Lehre, weil es kann nicht sein, dass hier rein Präsenz gemacht wird und dann Leute, die in Quarantäne müssen, nicht mehr hinterherkommen. Wir sprechen uns auch deutlich für Vorlesungsaufzeichnungen aus. Das hat natürlich erstmal den Grund, dass es das Lernen so ein bisschen freier gestaltet, aber kümmert sich aber auch so ein bisschen um das Problem der jetzt ja geänderten Vorlesungszeiten wegen den Lüftungspausen, wodurch halt einfach sehr viel mehr parallel liegt. Und wir haben uns zusätzlich auch noch dafür ausgesprochen, dass die Uni ein eigenes Uni-Testzentrum errichten sollte. Also das haben wir angeregt, das haben andere Universitäten bereits getan. Das würde es Studierenden erleichtern, sich auch testen zu lassen, jetzt egal von ihrem Status, geimpft, genesen oder halt beides nicht. Und würde das Ganze einfach sehr viel flexibler machen, wenn die Universität jetzt bei einem 3G-Modell auch für diese hybriden Veranstaltungen bleiben will.
Da stellt sich für mich auch die Frage ganz klar, wie gestaltet sich denn eure Kommunikation mit dem Rektorat überhaupt? Also ich habe das Gefühl, ich als Studierender bringe jetzt mal eine persönliche Perspektive mit rein, fühle mich ein bisschen so, ich kriege eine Mail einmal im Monat und die sagt eigentlich nur das Gleiche, aber ich fühle mich nicht eingebunden. Fühlt ihr euch eingebunden im Entscheidungsprozess?
Ja, jetzt langsam wieder. Also den letzten Monat über nur so semi. Wir hatten tatsächlich relativ wenig Kontakt zum Rektorat. Wir haben es immer wieder probiert, dann einen Gesprächstermin zu kriegen. Als wir den nicht bekommen haben, ich mag jetzt nicht einschätzen, woran das lag, ob das daran lag, dass das Rektorat selbst viel zu tun hatte oder aus anderen Gründen, das kann ich nicht einschätzen, will ich jetzt auch nicht tun, aber zumindest mit dem offenen Brief, der hat das Rektorat bereits gestern Abend erreicht, den Kanzler auch und das Prorektorat für Studium und Lehre, wurde dann auf uns zugegangen, auch vor dem offenen Brief schon, das war ein witziger Zufall, eigenständig. Jetzt ist für nächsten Montag auch eine nächste Sitzung des Krisenstabs der MLU einberufen, wo wir natürlich auch Teil sind als Studierendenrat und wo wir auch die studentische Perspektive so ein bisschen einbringen werden. Aber aktuell hatte ich ich den Eindruck, dass das Rektorat sehr von Woche zu Woche geguckt hat und das selbst schwer einschätzen konnte, was überhaupt passiert. Deswegen kamen jetzt auch so viele Mails und das Rektorat hat sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr auf die Einschätzung der Stadt verlassen, wo die Stadt sagt halt gerade, okay, wir sehen in der Uni keinen wesentlichen Pandemietreiber, wir sehen in der Uni jetzt keinen großen Hotspot, deswegen sehen wir in der Universität erstmal kein Problem. Ich habe den Eindruck, dass das Rektorat das so ein bisschen als Barometer genommen hat, zu sagen, okay, wir können das Präsenzsemester so weiter durchführen, das wurde auch auf der letzten Senatssitzung so besprochen, dabei aber so ein bisschen die uni-interne Perspektive, sei das jetzt von Personal, da habe ich jetzt nicht den großen, das große Bild, wie das aussieht, aber vor allen Dingen von den Studierenden, nicht direkt mitgedacht hat zumindest, sondern erstmal geschaut hat, was ja die nächsthöhere Instanz sagt und sich danach gerichtet hat.
Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass der offene Brief, wenn er dann veröffentlicht wird, dass sich da auch viele Studierende wiederfinden, auch mit ihren Ängsten und Sorgen, dass das Ganze dann jetzt vielleicht endlich mal ein bisschen was ins Rollen bringt, denn aktuell sieht es nicht so aus, ob die Inzidenzen sinken und da muss, denke ich mal, auf jeden Fall auch etwas mehr getan werden. Ein weiteres brennendes Thema, was du auch schon angesprochen hast, ist, sag ich mal, sehr groß und bewegt sehr, sehr viele Menschen und das ist, glaube ich, schwer da so gesamt durchzusteigen. Also es geht um den Arbeitskreis Antifa. Es ist einer der Arbeitskreise, der festen Arbeitskreise vom Stura. Und da gab es eine Vortragsreihe, die sehr viel Kritik auf sich gebracht hat. Und in aller Kürze, ich weiß, es ist schwierig, kannst du uns vielleicht zusammenfassen, was ist da jetzt im Stura passiert und was waren da die Ereignisse der letzten Wochen, Monate?
Ja, das kann ich gern tun. Also die Grundsituation war, dass dem Stura ein Auflösungsantrag vorlag für diesen Arbeitskreis, gestellt von drei Hochschulgruppen der offenen linken Liste, der Juso-Hochschulgruppe und der Grünen Hochschulgruppe, die sich auch öffentlich dazu positioniert hatten, die den Arbeitskreis auflösen wollten. Das Hauptargument in dem Antrag war ein Vertrauensverlust gegenüber dem Arbeitskreis und dabei wurde halt unter anderem als Beispiel herangezogen diese Vortragsreihe beziehungsweise diese zwei Vorträge, die jetzt keine zusammenhängende Vortragsreihe eigentlich waren. Und vielmehr eigentlich der Umgang des Arbeitskreises mit der Kritik vom Stura an dieser Vortragsreihe. Nämlich, dass so die AntragstellerInnen keine Kritikfähigkeit beim Arbeitskreis da gewesen wäre. Das stritt der Arbeitskreis ab, hat mehrere Gegenstatements gebracht, es gab einen kleinen Shitstorm und auf der letzten Stura-Sitzung stand der Antrag dann zur Abstimmung. Dazu kam es aber nicht, weil einzelne Stura-Mitglieder es angeregt haben, dass der Stura es doch probieren möge, in eine Mediation mit dem Arbeitskreis zu gehen und dafür ein Mittel verwenden sollte, was es in unserer Geschäftsordnung gibt, die sogenannte Mediationsrunde. Das ist eine Neuheit, die wurde noch nie angewendet auf einen Arbeitskreis, sondern eigentlich immer nur für SprecherInnen bisher. Deswegen war jetzt die Aufgabe der letzten zwei Wochen, also die Aufgabe, mit der wir als SprecherInnen betraut wurden, sorgt dafür, dass das geht, dass wir diese Mediationsrunde anwenden können. Das haben wir jetzt aus unserer Sicht getan. Das wird nächsten Montag auf der Sitzung diskutiert werden. Und dann werden wir erstmal probieren, das Problem bzw. die Streitigkeiten um den Arbeitskreis mit dem Arbeitskreis und das, wie mehrere Stura-Mitglieder es nennen, auch das Fehlverhalten des Arbeitskreises aufzuarbeiten und da eine Lösung zu finden und werden dann weitersehen. Das ist jetzt ein Prozess, der wird voraussichtlich ein paar Monate dauern. Und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwie eine Lösung finden, die am Ende möglichst viele Leute zufriedenstellt. Die AntragstellerInnen haben sich dahinter gestellt, haben zugestimmt, die Auflösung erstmal zu vertagen, bis diese Mediation gescheitert, erfolgreich, was auch immer ist, und dann daraus Konsequenzen zu ziehen. Das heißt, das Ganze ist jetzt erstmal nach intern verschoben worden und wir probieren das so zu klären im Gespräch mit vor allen Dingen dem Arbeitskreis.
Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was konkret denn es bedeuten würde, wenn der Arbeitskreis Antifa aufgelöst wird? Weil es ist ja, manchmal klingt es so ein bisschen durch, als wäre damit der Arbeitskreis Antifa verboten oder viele dürften nicht mehr an Stura-Sitzungen teilnehmen. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen aufklären?
Ja, dieses Wort Verbotsantrag oder Verbot, das tauchte in vielen Gegenstatements auf. Jetzt, ich glaube, auch in einem vom Arbeitskreis selbst, aber auch in vielen Statements einfach pro Arbeitskreis, die jetzt nicht vom Arbeitskreis Antifa selbst kamen. Dass wir den Arbeitskreis auflösen, heißt natürlich nicht, dass der verboten wird. Dafür haben wir gar keine Grundlage. Der Arbeitskreis ist jetzt schon so eine halboffizielle Struktur. Also die sind ja kein eingetragener Verein, keine GmbH, sondern die sind eine Gruppe von Leuten, die halt im Stura einen festen Haushaltsposten haben aktuell. Aktuell bezieht er sich auf 6.000 Euro und halt das Recht haben, bei Veranstaltungen bis zu 350 Euro frei verfügen zu können aus diesem Haushaltsposten. Dazu können sie halt die ganzen Stura-Ressourcen, sei das das Stura-Haus und mit allem drin nutzen. Das alles würde halt wegfallen. Also sprich, wir können natürlich nicht verbieten, dass diese Gruppe an Leuten sich weiter trifft und weiter Vorträge auf die Beine stellt, weiter Aktionen plant. Und wir können und wollen auch nicht, also dass es jetzt die AntragstellerInnen haben, das immer wieder betont, dass es auch nicht gewollt sei, ihnen das zu verbieten, sondern dass es im Gegenteil sogar gewollt sei, dass sie weiterhin in den Stura kommen, weiterhin Förderung beantragen, aber halt diese es hieß in dem Antrag Privilegien des Haushaltspostens und dieses freien Verfügens über die Stura-Gelder, das würde halt wegfallen. Die Arbeitskreisstruktur an sich, die interne Struktur, die sie bei sich haben würde, bestehen, würde halt aber vom Stura entkoppelt quasi.
Das heißt, letztlich geht es im Kern bei diesem Auflösungsantrag nur darum, dass es keine finanziellen Mittel mehr gibt, die zur freien Verfügung stehen. Und sonst können sie ganz normal teilnehmen, ganz normal beantragen, richtig?
Das ist im Kern richtig, ja.
Ja. Und mit dieser Mediation heißt es, du hast es angesprochen, ist es alles nach intern verschoben worden. Also werden wir auch wahrscheinlich nicht damit rechnen können, dass da uns in der kommenden Stura-Sitzung am Montag Ergebnisse präsentiert werden, richtig?
Nein, die Mediation hat überhaupt noch gar nicht stattgefunden. Wir waren in den letzten 2 Wochen damit beschäftigt, es überhaupt so in unserer Ordnung zu verankern, dass wir das tun dürfen. Das war die große Aufgabe der letzten 2 Wochen für uns. Das ist jetzt... Wie das jetzt formal gemacht wird, ist erstmal das, was auf der nächsten Sitzung besprochen wird. Der Arbeitskreis hat selbst eigene Vorschläge. Viele Leute aus dem Stura haben auch eigene Vorschläge zu dem Vorschlag, der jetzt gemacht wurde von der Mediationsrunde, wie man das machen könnte. Das wird erstmal diskutiert. Danach werden wir schauen, dass die Mediation möglichst schnell startet und dann auch möglichst schnell, aber auch möglichst sorgfältig geschieht. Und sobald der ganze Prozess dann beendet ist, wird es einen ausführlichen Bericht geben, was jetzt das Ergebnis der Mediation ist. Und dann werden alle Leute sehen können, was sie für Konsequenzen daraus ziehen.
Kommen wir zu einer Finanzmitteldebatte, quasi zur nächsten, nämlich zu den Kürzungen an der MLU. Kannst du uns vielleicht mal kurz den aktuellen Stand darlegen? Wo sind wir gerade?
Ja, also der aktuelle Stand ist, dass es eine Senatssitzung gab, die letzte Senatssitzung am 10.11., wo dem Senat eine Resolution vorlag, die abgestimmt werden sollte, die auch mit ein paar Änderungen dann abgestimmt und verabschiedet wurde. In diesem Resolutionstext haben wir jetzt erstmalig die Situation, dass der Senat tatsächlich sagt, wir stehen einer Struktur- und Profildebatte generell offen gegenüber, aber es kann nicht sein, dass uns hier Gelder fehlen. Die aktuellen Gelder, die uns bereitgestellt werden, reichen nicht mehr aus, um den aktuellen Universitätsbetrieb überhaupt so weiterführen zu können, sondern wir müssen kürzen in der Bibliothek, an den Lehrstellen. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir irgendwie auf 17.000 Studierende und 1.600 Beschäftigte runterschrauben. Und es ist jetzt tatsächlich erstmal so, dass der Senat sich in diesem Resolutionspapier so positioniert, dass er sagt, das geht nicht, und an das Land appelliert. Sie sind nicht so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wir fordern vom Land, sondern sie appellieren erstmal noch, die Universität auszufinanzieren und noch weitere 10 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, damit der Universitätsbetrieb zumindest weitergeführt werden kann, so wie bisher, und damit halt eine Strukturdebatte, die tatsächlich auch Sinn hat, die nicht das Ziel hat, die Universität einfach, also einen Kahlschlag zu vollziehen und die Universität zurechtzukürzen, sondern die Grundlage bietet, tatsächlich zu sagen, okay, was haben wir hier für Strukturen, müssen wir was überdenken, können wir hier was erneuern, sodass wir eine effektivere Lehre haben, sodass wir besseres Studium ermöglichen können. Damit die Grundlage dafür überhaupt gegeben ist, und dafür braucht es Geld vom Land, und so hat sich der Senat jetzt in diesem Resolutionspapier erstmal zu positioniert. Es gibt jetzt vom Rektorat selbst noch keine Stellungnahme dazu, keine, die mir bekannt wäre, keine öffentliche, außerhalb dieser Senatssitzung. Es wird spannend, was da noch passiert, aber zumindest der Senat hat sich erst einmal positioniert. Das ist ein Erfolg, damit ist das Problem noch nicht aus der Welt geschafft, sondern es ist erstmal nur ein Appell ans Land zu sagen, wir brauchen dieses Geld, ansonsten können wir hier nicht weitermachen, und das schadet der Stadt, das schadet dem Land, das schadet generell nur, und es wird interessant zu sehen, wie das Land darauf eingeht. Unter anderem wir und der Personalrat und andere VertreterInnen der Uni sind am nächsten Mittwoch eingeladen zu einer Anhörung des Wissenschaftsausschusses des Landtags, der beantragt wurde durch die Grünen, und können da dann sehen, was in der Diskussion so mal rumkommt.
Kann man, also du meintest ja gerade, man kann das als Erfolg verbuchen, auf jeden Fall erstmal dieses Resolutionspapier. Ist das würdest du das einordnen als Erfolg der Proteste oder das Hinwirken des Sturas? Wo siehst du, also was haben wir geschafft damit? Haben wir das als Studierendenschaft erschritten?
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, der Erfolg, dass der Senat diesem Resolutionspapier zugestimmt hat, ist definitiv auch zu einem großen Teil den Studierendenprotesten zuzuschreiben, die dem Senat aus dem Rektorat, aber vor allen Dingen dem Senat klargemacht haben, das kann so nicht weitergehen. Und es gibt hier einfach ein großes Bündnis an der Uni aus Studierenden, aus Personal, aus generell interessierten Personen, die diese Kürzungen, so wie sie jetzt sind, ablehnen. Und ich glaube schon, dass das dem Senat klar gemacht wurde. Ich glaube, dass das für ein paar Ja-Stimmen gesorgt hat, die letzten Endes dafür gesorgt haben, dass dieses Resolutionspapier abgestimmt wurde. Und wie gesagt, das ist ein Erfolg. Es ist jetzt kein übermäßig großer Erfolg, sondern es ist erstmal nur das Wissen, dass der Senat zumindest in dem Grundsätzlichen, dass wir sagen, okay, wir brauchen das Geld und es geht erstmal nicht ohne, hinter uns steht.
Und kann man denn quasi in der Folge jetzt direkt damit rechnen, dass solche Maßnahmen zurückgenommen werden, wie dass der VPN weggekürzt wird oder so, was jetzt gerade aktuell war, oder dass wieder Bücher angeschafft werden oder dass die Öffnungszeiten verlängert werden? Ist das eine direkte Folge davon oder müssen wir darauf noch länger warten?
Es ist eine Folge, von der ich hoffe, dass sie möglichst schnell kommt, aber zunächst ist natürlich erstmal das Land am Zug, um uns zu sagen, wie wird denn auf diesen Appell überhaupt reagiert, dass jetzt tatsächlich auch der Universitätssenat sagt, so geht es nicht. Und es ist auch so ein bisschen die Frage, wie das Rektorat jetzt darauf reagiert und sagt, okay, wir treten vielleicht auch nochmal als Rektorat ans Land ran und fordern das nochmal, weil aktuell ist es immer noch die Situation, die Bibliothek muss die Öffnungszeiten begrenzen und kann den, es ist fraglich, ob der Open Access gehalten werden kann, ob der VPN gehalten werden kann, wie viel neue Literatur angeschafft werden kann, weil der Universitätsbibliothek Geld fehlt und das Geld fehlt auch immer noch. Also gerade was die Öffnungszeiten betrifft, weil die Bibliothek öffnet sich ja nicht von alleine, sondern dafür braucht es Angestellte. Und damit das nächstes Jahr wieder geöffnet werden kann, müssten die natürlich jetzt noch irgendwie dieses Jahr bestenfalls angestellt werden. Sprich, das Geld müsste bald fließen an die Universitätsbibliothek. Das ist meines Wissens noch nicht passiert. Das muss bald passieren, weil viele Sachen, die die Bibliothek aktuell auf Lizenzen laufen hat, laufen erst nächstes Jahr aus. Das heißt, das merken wir gerade noch gar nicht, dass das eigentlich schon fehlt, weil es noch nicht fehlt. Aber irgendwann fällt es weg, weil sie das nicht verlängern können nächstes Jahr. Deswegen braucht es das Geld immer noch und das Geld braucht es bald. Und ich hoffe, dass diese Resolution und der Protest dazu beitragen, dass auch das Land und das Rektorat und alle Beteiligten diese Finanzierung der Bibliothek überdenken und sagen, diese Bibliothek braucht das Geld und das einsehen, aber aktuell ist da meines Wissens noch kein Geld geflossen.
Also müssen wir uns noch auf einen längeren Prozess auf jeden Fall einstellen. Und jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Müssen wir weiterhin mit dem Wegfallen von Studiengängen von Fakultäten rechnen?
Ja und nein. Also das ist tatsächlich eine super schwierige Frage, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt den Appell vom Senat an das Land, aber es gibt noch keine Antwort. Das heißt, es gibt jetzt aktuell ist immer noch die Grundlage, die wir haben, es fehlt Geld. Wir wissen nach wie vor nicht sicher, wie die Universitätsleitung damit umgehen will. Es gibt noch keinen festen Plan. Es wurde jetzt dieser Planungsprozess eingeleitet, wo ja auch mit dieser Einmail vom Rektorat Studierende irgendwie mit einbezogen werden sollten. Aber es gibt noch keinen fertigen Plan selbst. Das heißt, selbst wenn das diese 10 Millionen Euro noch fehlen, wissen wir aktuell nicht, wie eigentlich damit umgegangen werden wird. Aber sollte das Land sich querstellen und dieses Geld nicht geben, dann ist die Frage, wie die Universität damit umgeht. Und dann halte ich das nicht für super unwahrscheinlich, dass zumindest wieder in die Debatte gebracht wird, Studiengänge zu streichen. Ich glaube nicht, dass sie das wieder so tun werden wie damals, dass sie das tatsächlich als Plan veröffentlichen, aber ich denke, sollte das Land sich jetzt querstellen, dann wird diese Debatte zumindest nochmal kommen.